Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Copycats-Fall. Ganz richtig, heute geht es um Bier. Besser gesagt, um die Erfindung des Bierbrauens, die wir, ihr habt es euch bestimmt schon gedacht, Frauen zu verdanken haben. Heute erfahrt ihr alles über die sumerische Biergöttin Ninkasi, über brauende Nonnen und über Bierweiber. Und natürlich, wie man sie alle irgendwann aus den Betrieben vertrieben hat. Lehnt euch zurück, lasst die Kronkorken knallen und viel Spaß mit der Folge.
Two women on a noble quest to find where men get the audacity.
Ihr hört Copycats, Männer, die von Frauen klauen. Den Podcast mit Britt
und Julia.
Hallo Julia!
Hallo, willkommen zurück zu Copycats. Also das ging jetzt
wir
nicht an dich,
heute
sondern an die
so,
ZuhörerInnen.
Ja, an die Leute da draußen.
Aber dir natürlich auch ein herzliches Hallo.
Dankeschön. Wir sprechen ja heute über sowas richtig Männliches, ne? Endlich war letzte Folge Tupperware, da haben wir ja quasi die Sphäre des Haushalts gar nicht verlassen. Aber heute wird mal richtig hier das Testosteron versprüht, denn es geht um Bier, saufen, geil.
Ich finde es nicht schön, dass du so in krassen Stereotypen denkst, möchte ich dir an dieser Stelle mal sagen. Ich finde...
Es tut mir leid, ja. Dafür bin ich bekannt.
Ja, nein.
Nee, aber also Bier ist ja schon eigentlich in unserer Gesellschaft doch was sehr Männliches, oder? Hast du, bist du eine Biertrinkerin? Hast du zum Beispiel als Jugendliche auch gern Bier getrunken oder warst du eher so eine Cocktailmaus? Erzähl mal.
Ich trinke schon gern mal ein Bierchen, aber ich muss dir auf jeden Fall recht geben oder ich möchte dir recht geben, dass gerade in der Werbung so Biertrinken super männlich konnotiert ist. Das sind irgendwie immer Freunde, die zusammen anstoßen oder Fußball spielen oder einsame Manager am Strand, am Nordseestrand. Also es ist
auf jeden Fall führen sie keine emotionalen Gespräche, während sie Bier trinken immer.
Nee, das stimmt. Aber also ich mag Bier ganz gerne und es kommt natürlich auf die Marke an und trinke es auch gerne mal. Und du kommst ja sogar aus der Geburtsstadt des Becks. Wie geht's dir damit?
Gut, doch ganz gut. Also das wissen ja mittlerweile alle treuen Podcast-Hörerinnen, dass ich aus Bremen komme, wo Becks bis vor ein paar Jahren noch gebraut wurde. Ich glaube, mittlerweile wird es in Brasilien oder so gebraut, hat mein Bruder mir mal erzählt. Müsste man mal fact-checken. Aber tatsächlich habe ich wenig Becks getrunken. Ich finde auch immer, wenn ich es mal im Club oder so getrunken habe, weil es nichts anderes gab, dass es immer so ein bisschen nach Gras riecht. Ist dir das mal aufgefallen?
Also nach Gras oder nach Cannabis?
Ja, also nicht nach Rasen, sondern nach Gras, nach Cannabis.
Okay.
Nach frisch gemähtem Petrichor.
Ja, kann ja sein, dass du es sehr grasig findest oder so. Ja, nee, also ein bisschen.
Es riecht, als würde jemand einen rauchen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde, Becks ist so im oberen Mittelfeld, würde ich sagen, im Bierbereich. Also es gibt auf jeden Fall geileres Bier als Becks natürlich. Aber, oh Gott, wir müssen aufhören, auch so explizit Namen, also Marken zu nennen, glaube ich.
Ja, ach ne, aber ich glaube, da kommen wir vielleicht auch nicht drum rum. Um das nochmal kurz abzuschließen mit den Markennamen, also als ich als Jugendliche, wenn ich da getrunken habe, dann habe ich eigentlich immer Bier getrunken, weil es auch einfach mit das Günstigste war. Und dann aber kein Beck, sondern dann haben wir immer entweder Hemelinger von einer anderen Bremer Brauerei oder Oettinger, weil das war immer das Günstigste, was es gab bei uns. Und ich habe auch lange exklusiv fast nur Bier getrunken, glaube ich. Bis ich dann einfach, ich mochte es auch gern, aber es war, glaube ich, auch so eine kleine Pick-Me-Phase von mir. Weil ich dann halt immer so mit den Jungs sein wollte und cool und wir trinken Bier. Und die hat sich dann tatsächlich, als ich so 18, 19 war, noch ausgeweitet darauf, dass ich behauptet habe, ich würde Whisky voll geil finden. Mhm. Und mich dann so eine Whisky-Persona versucht habe reinzufinden und dann so in einer Bar immer Whisky bestellt habe, wenn ich mit Kumpels unterwegs war oder mit Kumpels und Freundinnen. Aber ich fand es eigentlich immer scheiße. Und ich habe auch immer nur so einen halben Milliliter ungefähr genippt und es hat 3 Stunden gedauert, bis ich dieses Glas alle hatte. Und ich weiß auch nicht. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, wem ich da was beweisen wollte. Mein Geschmacksknospen auf jeden Fall nichts. Aber man könnte sagen, vielleicht jetzt im Nachhinein betrachtet, war das einfach eine total subversive feministische Masche von mir, dass ich behaupte, mich in so typisch männliche Dinge irgendwie reinzufuchsen und die total cool zu finden. Aber eigentlich sind es ja gar keine männlichen Dinge, wie wir heute besprechen werden. Denn Bier brauen ist ja etwas Urweibliches eigentlich.
Ja, das stimmt. Das, also muss ich sagen, je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto überraschter war ich auch. Also ich kann mir bestimmte Punkte von dem, was wir gleich besprechen werden, sehr gut vorstellen, aber manche Sachen auch weniger gut. Und ich muss schon sagen, das hat mich sehr überrascht, auch wie viel Forschung es mittlerweile zu dem Thema gibt und wie viel coolen Scheiß man da so rausfinden kann.
Und den kriegt ihr jetzt von uns auf die Ohren. Lass uns doch mal einsteigen. Wir fangen an vor ein paar tausend Jahren mit der Geschichte des Bierbrauens und damit auch einer Frauengeschichte des Bierbrauens.
Richtig. Die Geschichte beginnt in Mesopotamien. Also Mesopotamien ist ein relativ großes Gebiet, was sich hauptsächlich über den heutigen Irak und das heutige Syrien und auch Teile der heutigen Türkei erstreckt. Und der Begriff Mesopotamien bedeutet so viel wie Zweistromland. Und damit ist es eigentlich ganz gut zusammengefasst, weil es eben diese beiden Ströme gibt oder Flüsse, Euphrat und Tigris. Und ja, in dem Bereich zwischen diesen Flüssen befindet sich Mesopotamien. Und wenn wir über diese Zeit sprechen, dann sprechen wir so ungefähr von der Zeit vor 5000 Jahren. Also auch schon im 3. Jahrhundert vor Beginn unserer Zeitrechnung hat man vergorenen Gerstensaft zu sich genommen. Und tatsächlich gab es damals schon mehrere unterschiedliche Biersorten. Dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Aber das fand ich auch gut, dass man damals schon irgendwie ein Rotbier und schön ein helles und so, konnte man damals alles schon wählen.
Genau, und es gibt ja aus dieser Zeit, also ab 3000 vor Christus, verschiedene Nachweise, dass da Bier gebraut und getrunken wurde und von Frauen zubereitet wurde. Und zwar sind das archäologische Funde, es wurden sowohl Strohhalme gefunden, das fand ich ganz spannend, als Grabbeigaben, die eigentlich aussehen wie Strohhalme heute, so geknickte. Das fand ich irgendwie lustig, dass dieses Produkt sich gar nicht weiterentwickelt hat. Biergläser, wo man dann ja auch Reste quasi, die sich vielleicht noch in so Tongefäßen oder Biergläsern erhalten haben, auch nochmal untersuchen kann, aus was war das überhaupt zusammengesetzt, was für Getreide zum Beispiel hat man dafür genutzt. Und was so eine der wichtigsten und auch frühesten je gefundenen Schriftquellen ist, ist von 3000 vor Christus eine Schreibtafel, wo in Keilschrift über Bier geschrieben wurde. Und da steht zum Beispiel drauf, dass Bier ein wichtiger Teil der Staatswirtschaft ist und dass es auch als Trankopfer für die Götter genutzt wurde und ein gesellschaftlich weit verbreitetes Getränk war.
Ja, das stimmt. Es gibt auch ein Tondokument, was gefunden wurde, was man sich sogar in Berlin, wenn man da ins Museum geht, sich angucken kann, nämlich im Vorderasiatischen Museum. Da ist diese Tontafel ausgestellt und darauf befindet sich eine Hymne an die Göttin Ninkasi. Und Ninkasi war die sogenannte Biergöttin. Also man hat sich überlegt, wenn das schon so Frauensache ist und so, dann machen wir auch eine Göttin, die Biergöttin ist. Und das ist sehr lustig, sich das durchzulesen. Also da wird natürlich die Biergöttin gepriesen, die quasi aus dem Sprudel Geborene. Aber man kann aus diesem Dokument auch total viele Rückschlüsse daraus ziehen, wie dieses Bier zubereitet wurde, wie das gebraut wurde. Und man hat alle diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, halt auch in der Nähe von Feuerstellen gefunden oder in der Nähe von Küchen. Und ein Rückschluss, den man halt daraus gezogen hat, ist, auch wo wir wieder über Stereotype sprechen, dass es halt eine weibliche Tätigkeit gewesen sein muss, weil in dieser Zeit halt einfach Frauen die Personen waren, die sich in der Küche aufgehalten haben. Und das ist ein Punkt, wie man darauf gekommen ist, dass es wahrscheinlich Frauensache gewesen ist, Bier zu brauen oder Bier zuzubereiten.
Und ein weiterer Punkt ist, dass die das Bier damals in der sumerischen Gesellschaft ein bisschen anders zubereitet haben, als wir das heute kennen. Die Grundlage war nämlich ein Brot, das gebacken wurde aus Getreide und dann irgendwie auf Dächern zum Beispiel getrocknet wurde. Und das ist nämlich auf dieser Tafel, die du gerade beschrieben hast, die hier in Berlin im Vorderasiatischen Museum ist, auch beschrieben, dass dieses Brot halt eben dann eingeweicht wird und dann so ein Fermentationsprozess stattfindet. Und da Brotbacken auch zu den weiblichen Tätigkeiten gehörte und man eben auch fürs Fermentieren bestimmte Temperaturen braucht, die in der Nähe des Herdes am besten eben zu finden sind oder konstant, war es einfach eine typische Haushaltsaufgabe, das Bierbrauen.
Ja, und man kann sich das nicht so richtig so vorstellen wie heute natürlich, dass es so richtige Brauereien gab oder Schenken, wo das dann quasi gebraut wurde, sondern am Anfang war das halt wirklich, hat man das zu Hause gemacht, so wie man vielleicht einen Eistee zubereitet oder irgendwie sowas. Es war halt wirklich ein sehr nahrhaftes Getränk. Also es war ein guter Durstlöscher in der Hitze in dieser Region. Und weil es so sauer war, weil es quasi, war es so frei von Keimen wie möglich, anders als vielleicht andere Getränke, die nicht ganz so einen hohen Säureanteil hatten. Und deswegen gibt es Expertinnen und Experten, die sagen, dass das ein Grund dafür ist, dass diese Hochkultur sich so krass entwickeln konnte, weil die dieses coole Getränk hatten. Quasi ein Zaubertrank.
Genau, und das ist ja auch eine Möglichkeit, um Getreide lang haltbar zu machen, halt in flüssiger Form. Genau, es ist sehr nahrhaft. Und was ich auch sehr cool fand, ist nicht nur dieses Getränk hat eine wichtige Rolle, sondern auch die Art, wie man es trinkt oder der Ausschank. Also es wurde sowohl zu Hause gebraut, es gab aber auch Tavernen und tatsächlich gab es, das lässt sich aus Kaufverträgen und Schreiben, die sich überliefert haben, nachvollziehen. Also TavernenbesitzerInnen konnten männlich oder weiblich sein, aber es gab einen ganz bestimmten Job in der Taverne. Und zwar den der Zapferin sozusagen oder der, die die Biere abfüllt. Und das sumerische Wort dafür ist Munuskuruna. Und das bedeutet übersetzt Frau des feinen Bieres. Also Bier abfüllen war ein rein weiblicher Job. Und es sind Kaufverträge übermittelt oder Mitgiftsschreiben übermittelt, bei denen festgelegt wurde, dass Töchter die Erbinnen von Tavernen sind. Also Tavernenbesitzerinnen haben dann bei der irgendwie Verehelichung, wie auch immer das damals aussah, ihrer Töchter, festgelegt, wenn ich mal sterbe, die Taverne geht an meine Tochter und nicht an meinen Schwiegersohn. Das fand ich schon sehr cool. Also da war es halt wirklich bestimmte Aufgaben oder auch nicht nur Verarbeitung, sondern auch Verkauf von Bier waren wirklich rein weibliche Dinge.
Ja, ja, und ich hatte ja eben schon gesagt, dass man auch feststellen konnte, dass es wirklich unterschiedliche Sorten gab. Hier aufgeführt wurde goldenes Bier, dunkles Bier, süß-dunkles Bier, rotes Bier und gefiltertes Bier, was ich mir auch ganz gut vorstelle bei diesem ganzen Kram, der da zusammenkam. Wobei diese Strohhalme, die du eben beschrieben hast, die hatten wohl auch so die Funktion, Klumpen, Hefeklumpen und Getreideklumpen da so rauszufiltern. Da gibt es so ganz coole, reliefartige Abbildungen aus der Zeit von Leuten, die aus so einem riesigen, Kessel oder wie so eine riesige Amphore Bier trinken mit diesen ganz langen Strohhalmen. Genau, wenn man was auf sich hielt, dann hatte man das wahrscheinlich, um auch so ein bisschen was rauszufiltern, damit man nicht diese ganzen Bröckchen im Mund hatte danach.
Und ich habe in diesem Zusammenhang eine richtig coole Archäologin gefunden. Die heißt Dr. Mary Hopwood, was schon mal geil ist, weil sie Hopfen im Namen hat, was ja eine der Hauptzutaten vom Bier ist. Und die forscht zu Alkoholkonsum in frühgeschichtlichen Gesellschaften. Und die hat ein richtig cooles Projekt dafür auch gestartet, zusammen mit einem Brauer. Und das heißt Raise Your Glass to the Past. Und diese Archäologin nimmt dann eben Proben von zum Beispiel Tonscherben aus verschiedenen Gesellschaften, lässt das untersuchen, was für Rückschlüsse man daraus ziehen kann, was verarbeitet wurde in diesen Tongefäßen und braut das dann mit diesem Brauer zusammen nach. Leider haben wir das Projekt, glaube ich, während Corona eingestellt. Also ich habe den letzten Blog-Eintrag von denen, der war von 2020. Aber die haben zum Beispiel auch ein Wikinger-Rezept für Bier nachgebraut, wo dann zum Beispiel, das war ja alles auch vor dem Reinheitsgebot, ne? Also noch ein bisschen anderer Ansatz. In dem Wikingerbier, das sie nachgebraut haben, auf Grundlage archäologischer Funde waren Waldbeeren, Mädesüß, Schafgarbe, Holunder und Birkenrinde. Und genau, das konnte man dann auch kaufen. Und sowas finde ich so cool. Ich liebe das, wenn man so, das ist so Geschichte zum Anfassen. Und sie hat dann eben auch dazu, ach, da geht mir das Herz auf, ne? Und sie hat dazu dann auch zum Beispiel in Wikinger-Legenden und Mythen nachgeschaut und geforscht, ob Bier da auftaucht und sagt, es gibt zum Beispiel auch eine Wikinger-Legende, wo ein Häuptling quasi zwei Frauen hat, zwei Ehefrauen und die dann so einen einen Wettbewerb machen, welcher das bessere Bier braut, und daran muss er festlegen, welches seine Frau wird sozusagen oder seine Hauptehefrau. Also Bierbrauen war nicht nur eine Haushaltsaufgabe, sondern konnte auch total prestigeträchtig sein. Es wurde ja, Bier war auch eigentlich immer für Rituale ein Getränk, ne? Oder für Opfergaben. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, das war so eine Aufgabe der in Anführungszeichen Hausfrau, es wurde zum Beispiel auch immer Bier von Priesterin gebraut. Also in der sumerischen Gesellschaft gab es ja eben diese Schutzgöttin, die Göttin des Bierbrauens sozusagen auch waren. Die hatte ja auch eigene Priesterinnen, die dann für sie gebraut haben, und das wurde dann als Opfertrunk sozusagen genutzt. Also, und bei den Wikingern genauso war es wichtiger Teil von Ritualen. Und das kann man eigentlich über den ganzen Globus so beobachten. Das ist voll spannend. Zum Beispiel auch in China gibt es total frühe Zeugnisse von einem fermentierten quasi Biergetränk, aber auf Reisbasis. In Südamerika gibt es dann auf Mais und teilweise auch auf Kakaobasis. Und an diesem Punkt würde ich gerne unsere erste Kategorie schon einfügen, die nämlich genau damit etwas zu tun hat.
Credit? More like shredded. Ideen, die wirklich niemand gebraucht hat.
Und zwar ist es ja so, das Bierbrauen besteht aus drei verschiedenen Schritten. Zuerst wird die Grundlage, in der Regel ist das irgendein Getreide, quasi gemahlen oder irgendwie klein gemacht. Das ist das Malzen oder Melzen. Dann folgt die Bierwürze. Das ist das Einweichen dieser Malze und das wieder Ausspülen. Und dadurch wird der Zucker, der darin enthalten ist, aktiviert. Und dann kommt die Fermentation, wenn Hefe zugefügt wird. Und durch diese Fermentation entsteht eben auch Alkohol oder der Zucker wird in Alkohol verwandelt. Mhm, alles ganz grob runtergebrochen. So, jetzt habe ich eben schon erwähnt, es gibt eigentlich in der Frühgeschichte auf allen möglichen Kontinenten Rezepte für irgendwelche Alkohole oder Biere, gegärte Getränke. Und für diese Malze wurde halt in ganz vielen Gesellschaften nicht, wie man jetzt denkt, irgendwie so ein schöner Mühlstein benutzt, sondern zum Beispiel bei diesem Mais- oder Kakaobier aus Südamerika war es so, dass das von den Frauen mit dem Mund gekaut wurde und dann ausgespuckt wurde. Hm. Und das ist mein Shredded, weil das finde ich auch immer ganz schlimm. Es ist ja auch so dieses klassische Bild, wenn Wein produziert wird, dass dann Leute so mit ihren Füßen in diesen Weintöpfen rumstampfen.
Ja.
Und das ist einfach, ich möchte bitte nicht an Lebensmitteln, dass Leute irgendwelche anderen Körperteile als ihre frisch gewaschenen Hände dran tun. Bitte hört auf damit.
Das scheint generell so ein Ding zu sein. Es gibt doch auch so ausgekackten Kaffee und irgendwie sowas in der Art.
Ja, von so Katzen, ja. Das finde ich nicht so schlimm, wie wenn Menschen ihre Füße in meinen Wein stecken, ehrlich gesagt. Obwohl, nein, ist schon eklig. Aber ich glaube mal, heute wird so auch kein Bier mehr produziert. Das ist auch sehr viel Aufwand. Ich habe noch mal gegoogelt, dieses mit dem Wein mit den Füßen stampfen wird tatsächlich von einigen Winzern wohl noch gemacht, weil es angeblich die schonste Art ist, da irgendwie die Säfte zu entziehen. Aber ich möchte das bitte nicht. Also ich möchte, können wir damit, also ich weiß, es zwingt mich niemand, das zu trinken, ne? Aber lass mal aufhören damit, Leute. Nee.
Aber der ganze Alkohol tötet ja im Prinzip alles ab.
Ja, aber wenn du weißt, dass am Fuß ein fremder Fuß drinnen gesteckt hat in deinem schönen Rotwein, ist ja egal, ob das abgetötet ist oder nicht. Kannst du darüber hinwegsehen, wenn du das weißt?
Ich glaube schon, aber ich bin auch nicht so, also Füße machen mir nicht so viel aus.
Okay.
Da ist sie sprachlos. Krass.
Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, diesen Punkt, dass sie beim Füße nichts ausmachen. Wirklich.
Also, ja, also ich finde es auch nicht so eine schöne Vorstellung, aber und ich sehe ein, dass das für dich ein Shredded ist, aber.
Du sagst, Tradition hat sich bewährt und da kann man auch, das ist einfach ein Geschmacksverstärker. Füße sind ein Geschmacksverstärker.
Okay, vielen Dank für diesen Beitrag.
Gern.
I hate the patriarchy. There's a lot of really good men.
Judd?
Answer the question.
Do I hate men? No.
That's a lie.
Wir machen einen relativ großen Zeitsprung, so ungefähr 4500 Jahre. Und zwar ins Mittelalter. Das ist nämlich tatsächlich so die Zeit, an die ich denke, wenn ich an Bier denke oder so an Brauverfahren oder oder an Bierbrauereien. Und im Mittelalter hatte sich das Bier natürlich auch schon zu einem absoluten Standardgetränk entwickelt. Es war auch ein Alltagsgetränk, tatsächlich häufig sauberer als Wasser. Also viele Menschen haben einfach den ganzen Tag nur Bier getrunken statt Wasser, weil aus den oben beschriebenen Gründen eben dort sehr viel weniger Keime drin waren und man sich sehr
also das Risiko war einfach geringer, sich mit irgendwas anzustecken. Und das gehört natürlich auch zum klösterlichen Alltag. Und das ist tatsächlich auch was, was mir immer so im Kopf ist, so Mönche oder Nonnen, die Bier brauen. Geht dir das ähnlich?
Also Mönche, ja, das ist ja auch so ein klassisches Bild. Ich weiß nicht, meine Uroma hatte davon immer Bierdeckel. Oder ich glaube schon, es ist so ein, ich glaube, ein Benediktinermönch mit so einem richtig großen Bierbauch und so einer braunen Kutte, der so und so einer Tonsur, der so ein Bier in der Hand hält, mit so richtig rosigen Bäckchen. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist.
Also auf jeden Fall sind die braunen Kutten immer Franziskaner.
Dann war es wahrscheinlich Franziskanerbier. Sehr gut, Julia. Genau, also das irgendwie schon, aber mir war nicht klar, dass auch die Nonnen selber gebraut haben. Ich dachte halt, wie bis zu allem vor dieser Recherche, Bierbrauen Männerding, ganz klar.
Ja, also tatsächlich, ich glaube dadurch, dass es auch so ein bisschen als so ein Medizintrunk benutzt wurde und Nonnenklöster ja häufig auch so Lazarette waren oder so eine Art Krankenhausstationen hatten, haben die schon dafür gebraut, aber man hat das wohl auch so Pilgern mitgegeben, die vorbeigekommen sind, also es war wie so ein Geschenk oder so ein Krafttrunk oder Armen, um die so ein bisschen aufzupäppeln und natürlich auch für den Eigenbedarf oder um das zu verkaufen. Also letztendlich hat sich der Nonnenalltag und der Mönchsalltag gar nicht so krass unterschieden, aber ich finde es auch interessant, dass es so Klosterbräu und so, da sind fast immer nur Mönche drauf abgebildet und ich denke, das war schon der Anfang von etwas, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen, nämlich wie und warum sich die Konnotation von Bier so doll geschiftet hat, von was weiblich Konnotiertem zu was männlich Konnotiertem. Die Mönche hatten bestimmt da auch ihre Finger im Spiel. Und ihre Füße.
Ich hoffe nicht. Bitte nicht, lasst eure Extremitäten aus dem Spiel. Es sind Lebensmittel. Genau, also dieses es ist jetzt ja kein industrielles Brauen, aber dieses einen Überschuss produzieren und mehr als das, was man für sein Zuhause oder seinen Betrieb braucht, das fing so ab dem 9. Jahrhundert an. Also auf Klöstern, aber auch auf Bauernhöfen war das jetzt nicht unbedingt unüblich, dass man mehr Bier produzierte und den Überschuss verkaufte. Und die ersten Brauereien wurden auch schon im 11., 12. Jahrhundert gebaut. Das waren mehrstöckige Gebäude, die schon so geplant waren, dass quasi der erste Arbeitsschritt ganz oben passiert und dann mit Hilfe der Schwerkraft die Flüssigkeit ins Stockwerk drunter transportiert werden und da dann der zweite Arbeitsschritt passiert. Also das gibt es auf jeden Fall und es waren dann wirklich kleine Betriebe mit 8 bis 10 Mitarbeitern vielleicht. Und tatsächlich die älteste noch betriebene Brauerei ist in Deutschland Weinstephan in Freising. Seit 1040 wird hier Bier gebraut. Das finde ich ganz schön krass, dass das immer noch im Betrieb ist.
Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir über Nonnen sprechen und über Klöster, dann fällt mir natürlich gleich meine Lieblingsnonne ein, Hildegard von Bingen.
Wuhu, Hildi, unser Homegirl.
Die ja tatsächlich Benediktinerin gewesen ist und ein Kloster gegründet hat sogar selbst, nämlich das Kloster Aibingen im Rheingau. Und sie hat dort, also dort wurde auch Bier gebraut und sie hat ja sehr viel auch so Rezepte und andere Dinge niedergeschrieben und sie war die erste Frau und die erste Person, die den Einsatz von Hopfen im Bier empfohlen hat in ihren Schriften und das war im 12. Jahrhundert. Also Hildegard auch einen guten Beitrag zum deutschen Reinheitsgebot geleistet.
Ja, das war, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ja, geil, Hopfen, also klingt nicht so bedeutsam, aber tatsächlich ist es seit der Erfindung des Bierbrauens eine der größten Innovationen überhaupt in Bezug auf Brauerei, weil der Hopfen eben konservatorische Eigenschaften hat. Das heißt, macht das Bier länger haltbar. Und das war vorher total das große Problem, dass man das relativ schnell nach der Produktion trinken musste und eben nicht weit transportieren konnte. Und Hildegard, die alte globale Marktwirtschaftlerin, hat sich gedacht, nee, probier's doch mal mit Hopfen und hat dadurch eben ein viel langlebigeres Produkt quasi entwickeln können, wovon wir bis heute profitieren, dass jetzt eben, weiß ich nicht, in Bremen wird das Becks nicht mehr hergestellt, sondern anderswo, dass das eben dann auch noch wieder nach Bremen transportiert werden kann. Eine super, also Hildegard, ich habe mich noch nicht so viel mit ihr beschäftigt. Ich weiß, Julia, wir beide haben schon öfter darüber gesprochen, ob sie Turf-Vibes abgibt oder nicht. Ja. Ist jetzt vielleicht im Kontext ihrer Zeit schwierig zu beurteilen. Aber eigentlich war sie, glaube ich, schon ziemlich cool. Sie war ja auch die erste Nonne, die öffentlich gepredigt hat. Sie war universalgelehrte Dichterin, Komponistin, hat sich mit Religion, Medizin, Musik, Ethik und Kosmologie befasst. Also wirklich hat sich auch noch voll viel mit, glaube ich, so mit Bischöfen angelegt und sowas. Ich glaube, die war schon ziemlich cool für ihre Zeit. Aber der beste Fact über Hildegard von Bingen, den ich gerne hier allen mitteilen möchte, weil das ist einfach so unnützes Wissen, dass man irgendwann vielleicht mal braucht, der Name ihres Vaters. Ihr Vater hieß nämlich Hildebert von Hosenbach und das finde ich so extrem lustig.
Ja, das ist sehr gut, das stimmt. Ich habe in diesem Zusammenhang auch herausgefunden, dass sie ein krasses Nepo-Baby war. Wenig überraschend wahrscheinlich, wenn man so eine erfolgreiche Nonne wird, weil ihre Eltern eben auch relativ viel Einfluss hatten und halt total reiche Edelleute waren. Also, wie heißt der wie heißt der Vater?
Hildebert von Hosenbach und ja. Ihre Mutter Mechthild von Merxheim. Also Alliterationen waren auch ein großes Ding im Mittelalter.
Das ist so schön. Ja, also es ist auf jeden Fall meine Lieblingsnonne. Und ich finde, es sollte auch mehr Hildegard von Bingen-Merch geben.
Oh mein Gott, ja. Bestimmt gibt es da viel so ein bisschen lesbisch konnotiertes auch, kann ich mir vorstellen.
Ich würde aber gerne, so eine, wo wir schon beim Thema sind, gerne meine nächste Kategorie hier an dieser Stelle einfügen. Ist dir das recht?
Ja, fahr ab.
Zack.
Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Mitteilung. Eine Idee, die hundertprozentig von mir ist.
Also in diesem Zusammenhang habe ich mich gefragt, was eigentlich mit den Nonnen heutzutage los ist. Also man sieht ja ab und zu mal eine Nonne, so irgendwie in der Fußgängerzone oder wenn man im Urlaub ist in Italien, läuft einem schon so die ein oder andere Nonne über den Weg. Aber die sind A, ultra unterrepräsentiert und ich finde auch, dass es total vergessen wurde, so diese Produkte von Nonnen, also die können was, sage ich mal. Wenn man jetzt an das Bier im Mittelalter zurückdenkt, so und dass man da hingegangen ist, vielleicht auf die Burg oder aufs Kloster, und dann hat man sich da hochpäppeln lassen und so weiter und so fort. Die hatten ja sehr viel Zeit und die haben auch sehr viel Handarbeit betrieben und sehr viel coole Sachen gemacht. Und ich habe mal geschaut, so im Internet gibt es so Klostershops vielleicht oder irgendwelche Nonnen, die was anbieten. Und das ist aber alles relativ unattraktiv. Also es gibt sehr viel Glasmalerei und so selbstgemachte Püppchen und so, aber das ist alles irgendwie lahm und ich habe mir gedacht, da steckt Potenzial drin. Ich zum Beispiel würde total gerne so Nonnencrafts auf Etsy shoppen. Also es ist auch ganz egal, was.
Es ist so, okay, es geht einfach nur um, dass es von der Nonne gemacht ist.
Ja, also ich denke, dass das halt sehr so, also ich meine, kulinarisches könnte ich mir gut vorstellen, zum Beispiel irgendwie vielleicht Bonbons oder
so Kräutersalz aus dem Klostergarten.
Ja, genau. Oder vielleicht irgendwie auch Metallarbeiten oder irgendwas Gedrechseltes, vielleicht auch was Gestricktes. Also ich bin bereit, mich da komplett überraschen zu lassen und finde es halt dann einfach für die Story total cool zu sagen, ja, das habe ich aus dem Klostershop. Und ich finde, da sollte man vielleicht mal einen Angel-Investor drauf ansetzen, dass der da mal ordentlich Geld reinsteckt und die Nonnen motiviert. Und dann bin ich bereit. Oder auch so vielleicht so Tinkturen, Cremes, Düfte. Also da ist, ich sehe da viel Potenzial.
Ode Nonne, sowas. Und ist dann so Weihrauch und Rosenkranz.
Ja, also
aber das ist alles schon, was ich hier vorschlage, das ist so oldschool. Da braucht ein bisschen mehr Pep, ne?
Ja, es braucht mehr Pep und ich würde auch so ein bisschen auf diese Gottschiene ein bisschen verzichten.
Vielleicht ach so, müsstest du mit den Nonnen nochmal absprechen.
Ja, also das soll schon vielleicht eher so lustig und cool sein oder so selbstgezogene Kerzen in Form von, weiß ich nicht, Jesus würde
so,
ich mir vielleicht...
Der Mutter Gottes, aber auch so eine Vulva.
Ja.
So. Oder vielleicht, dass die statt so, statt Labubus so kleine Püppchen machen, das sind dann La Jesu.
Ja.
Ist ausbaufähig. Das ist ein Brainstorming hier, Julia, ja? Keine kritischen Blicke. Keine Idee ist eine schlechte Idee. Ja, ich habe etwas gekauft in so einem ist kein Klostershop, aber Kirchenshop. Ich weiß nicht, ob es von einer Nonne gemacht wurde, aber das finde ich ziemlich fetzig. Das ist an meinem Schlüsselbund und zwar ist das so ein Holzchip, so ein Schlüsselbundanhänger. Als ich zur Wallfahrt war in Aachen, als die Heilige Windel endlich mal wieder gezeigt wurde nach 7 Jahren, da wird nämlich auch immer das Gebärkleid Mariens gezeigt. Und da ist so, auf diesen Holzchip ist das so eingedrechselt, eingelötet quasi. Eingraviert, ja. Ich weiß nicht, bei Holz nennt man das, glaube ich, nochmal anders. Und ja, das finde ich ziemlich cool. Wenn es eine Nonne gemacht hätte, noch cooler. Vielleicht, dass die auch was 3D drucken mal.
Ja, ich finde das auch, es müsste gar nicht so das klassische Handwerk sein, sondern ich finde auch, ja, die könnten sich was ganz Neues überlegen. Ich müsste jetzt
so
nicht
ein Bibeleinband aus Makramee.
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Na, wobei.
Oder so ein Teppichtuften für den Altar.
Ja, also wie gesagt, es müsste gar nicht so religiös sein in meinen Augen.
Aber okay. Aber ich denke mir irgendwie, ich weiß nicht, ob die das mit sich vereinbaren können, wenn sie dann halt nichts religiös, weil das ist ja schon ihre Lebensaufgabe, auch das Christentum zu predigen und zu verteilen quasi, oder? Müssten wir mal mit einer Nonne vielleicht sprechen, wie die das so sieht. Aber ja, man kann Jesus ja auch cool machen. Es gibt ja auch so die Bibel in Tweets und so, weißt du? So, yo, 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 Jünger, was geht ab? Ich bin's, euer Bro Jesus. So.
Also ich finde auch, du merkst, da gibt es viel Potenzial und da würde ich gerne mehr sehen. Das ist hier jetzt auch ein Aufruf an alle Nonnen, die uns zuhören. Mach doch
darf
mal
ich
was.
Dir darf ich dir auch einen Auftrag geben? Ich fände es total schön, wenn unsere Folge rauskommt, dass du so einen kleinen Instagram-Post machst mit deinen Ideen für Nonnenhandwerk. Dass du so eine kleine Collage bastelst. Das fände ich total gut, dass wir alle noch mal ein bisschen inspiriert sind.
Okay, das lässt sich machen. Das mache ich gern.
Nice. Okay, sehr schön. Um jetzt von deinem Vorschlag des großen Nonnen-Merch-Shops wieder zum Bierbrauen zu kommen, möchte ich gerne ehrenhaft erwähnen, die einzige Nonne Europas, die noch als Braumeisterin arbeitet. Und zwar gibt es noch eine Nonne, die braut, und das ist Schwester Doris Engelhardt. Und zwar lebt sie seit 1961 im Kloster Malersdorf, beziehungsweise ging dort erst zur Schule, dann wollte ihr Vater, dass sie irgendwas Lukratives studiert, hat dann nochmal Agrarwissenschaft studiert und ist danach dann ins Kloster eingetreten und seit 1975 Braumeisterin des Klosters. Und in diesem Kloster Malersdorf wird auch seit 1623 Bier gebraut. Und das zieht sie bis heute durch. Das Bier wird nur lokal verkauft, weil unbehandelt und muss schnell getrunken werden. Ja, und sie ist einfach die letzte Queen des Bierbrauens oder die letzte Mutter Gottes auf Erden des Bierbrauens, muss man sagen.
Aber dann ist sie ja safe 85 oder irgendwie sowas, wenn die schon seit 61 im Kloster ist.
Nee, sie ist zur Klosterschule erst gegangen mit 12. Ich mich ein bisschen überschlagen. Sie ist 1949 als Walburga Engelhardt geboren und hat dann, als sie in den bei den Nonnen eingetreten ist, den Namen Doris angenommen.
Verstehe. Auch ein cooler Vorname auf jeden Fall. Solche Namen sollte man auf jeden Fall zurückbringen. Hildegard, Walburga, sowas.
Ja, zählt. Gut,
aber anderes
Das heißt,
Thema.
Wenn ihr noch einmal, genau, Bier trinken wollt von der letzten braunen Nonne, dann müsst ihr ab nach Malersdorf. Ich glaube, das auch in Bayern natürlich mal wieder, weil wo, wenn nicht da?
Sehr gut. Das wird der nächste Roadtrip. Aber was mich jetzt wirklich beschäftigt, ist, wenn wir diese Frage überhaupt abschließend klären können, aber wie das gekommen ist, dass das Bierbrauen von so einer absoluten Frauendomäne zu so einer krass männlich konnotierten, zu so einem männlich konnotierten Bereich geworden ist. Also sowohl, was das Brauen angeht und die Brauereien und als auch das Trinken und irgendwie, also mir fällt es sehr schwer nachzuvollziehen, wie sich das über die Jahrhunderte dann entwickelt hat, hin zu so etwas, was wir viel weniger mit Frauen verbinden.
Ja, ich habe versucht, mich da so ein bisschen reinzulesen und ich habe recherchiert nach Artikeln, Essays, wie auch immer, die sich mit der Geschichte des Genderns von Bier quasi auseinandersetzen. Aber habe nicht so richtig was gefunden. Also es gibt viele so aktuelle Forschung und Artikel zu Frauen im Craft-Bier-Brauen, was sich ja auch so als sehr männliches Hobby irgendwie etabliert hat, so in den letzten 10, 20 Jahren. Aber also ein treibender Faktor, den man auf jeden Fall nennen kann, ist wie immer der Kapitalismus. Buh. Und zwar mit der Industrialisierung wurde eben das Bierbrauen, wir haben vorhin gehört, im Mittelalter gab es vielleicht schon so kleine Betriebe mit 9 bis 10 Leuten, aber dann spätestens mit der Erfindung der Dampfmaschine ging es richtig ab, denn dann konnte es auch ganz groß aufgezogen werden und konnte eben in riesigen Mengen produziert werden. Und da war es halt einfach so, dass irgendwann dann Frauen quasi vom Arbeitsmarkt verdrängt wurden. Irgendwann haben Männer dann halt Gehälter verdient, die gut genug waren, dass sie damit vielleicht die ganze Familie ernähren konnten oder auch nicht. Aber es gestattete sich für Frauen nicht unbedingt, in solchen Betrieben zu arbeiten. Und Alkohol zu trinken dann halt irgendwie auch immer weniger. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine Entwicklung und am Ende dann vielleicht auch so ein Marketing-Ding, ne? Also das ging Hand in Hand, aber du hast da vielleicht eine schlaue Einsicht, Julia.
Also ich denke, Marketing hat auf jeden Fall auch seine Finger im Spiel, wobei man ja auch sagen muss, dass es ja Marktanalysen gibt und auch, also die Werbung ist ja nicht ohne Grund, so wie sie ist. Und wenn man denkt so, okay, unsere Hauptzielgruppe sind Männer quasi, dann spricht man halt auch nur Männer an. Also ich glaube, das hat auch schon früher, also viel früher eingesetzt, dass es halt, wie du schon sagst, sobald es kommerzialisiert wurde, gab es halt auch irgendwie strenge Regeln und diese Regeln wurden halt von Männern gemacht, weil Patriarchat. Und somit haben sie halt total oft Frauen ausgeschlossen, also alleine schon im Mittelalter durch diese Zünfte, wo irgendwie hauptsächlich Männer vertreten waren und dann gab es halt, dann konntest du irgendwie nur, wenn du in der Zunft warst, Bier brauen zum Beispiel und dann somit hast du halt eigentlich quasi jede Frau ausgeschlossen, zumindest für den kommerziellen Bereich Bier zu produzieren und dann gab es halt irgendwie so Lizenzregeln. Also je wichtiger und je aufgeblasener das quasi wird, dieses ganze Handwerk oder die ganze Produktion, desto schwieriger wurde es eigentlich. Wurde irgendwie, du musstest Lizenzen kaufen, du brauchtest ein sehr hohes Kapital, um diese ganzen Genehmigungen überhaupt zu bekommen und die ganzen technischen Mittel und es hatten nun mal dieses Kapital hauptsächlich Männer und dann brauchtest du gute Beziehungen innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Stände und das hattest du wahrscheinlich auch eher, wenn du ein Mann warst. Also ich glaube, da haben sich so total viele Dinge die Hand gegeben und Frauen wurden so peu à peu irgendwie rausgedrängt. Aber ich finde es trotzdem irgendwie so unfassbar.
Ich habe da, wir hatten ja schon mal zwischendurch die kleine Kategorie Brits Büchertipps, die würde ich gerne noch mal kurz rausholen. Denn ich habe in der letzten Zeit zwei Sachbücher gelesen, die so ein bisschen die Entwicklung von Besitztum und Geldverdienen und Frauen behandeln. Das eine ist von einer amerikanischen Politikphilosophin, Silvia Federici heißt sie. Und das heißt auf Englisch Witches, Witch Hunting and Women. Und auf Deutsch heißt das Buch Hexenjagd, die Angst vor der Macht der Frauen. Und darin ist ein ganz kurzer Essayband, irgendwie 80 Seiten, und beschreibt sie unter anderem, wie dieser Gedanke von Hexen aufkam, was damit zu tun hat, dass Land, das vorher kommunales Gut war, mit Abschaffen des Feudalsystems und Aufkommen von Privatbesitz eben aufgeteilt wurde unter Familien und dann ältere Frauen, die selber kein Einkommen mehr hatten, aber verwitwet waren und irgendwie vielleicht auch noch Kinder durchkriegen mussten, auf einmal gesehen haben, wie auf Grundstück, das vorher kommunal war, wo alle ihre Schafe und Ziegen weiden lassen konnten, Privatleuten gehörten und sie dann nicht mehr mit anbauen konnten oder ihre Tiere verpflegen konnten. Und dadurch dann verbittert wurden und anfing zu fluchen und dann so ein bisschen, wenn irgendwo ein Unglück passiert ist, aufkam, ah, es gibt doch diese alte Frau, die immer irgendwas Böses gegen uns will. Und bringt dann eben im Zusammenhang die Privatisierung von Land und das Aufkommen eben der Hexenverfolgung. Super spannendes Buch, das ist auch ein ganz tolles Essay über die Geschichte von Gossip drin. Und das ist eigentlich was total Feministisches und Gutes ist und Männer das zu was Schlechtem gemacht haben. Also dieses Buch kann ich hundertprozentig empfehlen, Silvia Federici, Hexenjagd. Und das zweite Buch ist ein bisschen später, aber beschäftigt sich auch ganz viel damit. Das heißt The Five, The Untold Stories of Jack the Ripper. Irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie The Five ist der Titel. Wir schreiben es in die Infobox quasi. Und zwar geht es um die Biografien der fünf Frauen, die von Jack the Ripper getötet wurden. Und wenn man an Jack the Ripper denkt, dann denkt man immer, okay, Mörder von Prostituierten. Aber tatsächlich waren das alles keine Prostituierten. Das waren einfach arme Frauen, die, weil sie von ihren Ehemännern verlassen wurden und eben nicht ein Einkommen haben konnten, vielleicht noch haufenweise Kinder hatten, die in Arbeitshäusern leben mussten, die oft einfach nicht das Geld hatten, um ein Bett irgendwo für die Nacht zu finden, auf der Straße schlafen mussten. Und das war halt in der viktorianischen Gesellschaft auf der Straße schlafen gleichzusetzen mit Prostitution. Aber es gibt gar keine Beweise dafür, dass diese Frauen sich in irgendeiner Form prostituiert haben. Aber die Geschichte, die erzählt wurde davon, auch von der Polizei schon zu den Tatzeiten, war eben, ja gut, das waren halt mittellose Frauen, das sind wohl Prostituierte. Also da geht es auch ganz viel darum, wie kann man als Frau überhaupt Geld verdienen in der Gesellschaft, in der durchindustrialisierten Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts. Super spannend zu lesen, sehr große Empfehlung.
Tatsächlich habe ich dieses Thema Hexenverfolgung in dem Zusammenhang auch sehr häufig gelesen oder gehört. Auch so, also es wurde häufiger so als Grund aufgeführt dafür, dass das weibliche Bräuerinnen oder sogenannte Bierweiber oder auf Englisch heißt das Alewives, dass die ja, dass denen nachgesagt wurde, Hexen zu sein. Und es gab wohl auch so bestimmte Merkmale, die so diese klassischen Hexenstereotype bedient haben. Also die hatten irgendwie halt natürlich einen Kessel und irgendwo wahrscheinlich stand in deren Haus auch ein Besen. Und dann hatten sie vielleicht noch einen Hut auf und das war eine Hexe und so. Aber diese Verbindungen wurden teilweise auch wieder widerlegt. Und es wurde halt gesagt, das war eher so eine generelle Strategie, misogyne Strategie, ja, Konkurrentinnen oder Frauen zu diskreditieren. Also dann hat man halt so ein bisschen die Hexenkarte gezogen quasi. Aber es handelt sich jetzt nicht um eine klassische Hexenverfolgung in dem Sinne, sondern es handelt sich einfach um eine, in Anführungszeichen, normale Diskreditierung von Frauen. Und das kann man tatsächlich schon total weit zurückverfolgen, bis ins zweite Jahrhundert hinein, dass ganz schlecht, ganz negativ über Wirtinnen geschrieben wurde. Also die wurden als geizig beschrieben, als garstige Lügnerinnen, als Betrügerinnen. Also da hat sich schon so ein total frauenfeindlicher Duktus irgendwie entwickelt und dann über die Jahrhunderte noch gesteigert. Das heißt, es hat eigentlich weniger mit Hexenverfolgung an sich zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, wie man mit Frauen generell umgegangen ist und wie man versucht hat, Frauen, Konkurrentinnen generell aus ihren Berufen und aus ihren Aufgaben herauszudrängen. Interessanterweise habe ich heute erst, das verlinke ich auch, weil ich das sehr interessant fand, ein Reel gesehen darüber, dass im Mittelalter viel weniger Hexen verfolgt und ermordet wurden, oder also Frauen als Hexe verfolgt und ermordet wurden als in der Neuzeit, und dass das eigentlich total aktuelles Phänomen ist, quasi dieses Thema ja, Verfolgung und Vernichtung von Frauen. Weil es gibt natürlich keine Hexen, es gibt einfach Frauen und die haben halt immer schon gestört, so.
Genau, es ist in dem Buch von Silvia Federici, was ich erwähnt hatte, auch ein Essay zu aktuellen Fällen von Hexenverfolgung. Tatsächlich werden, ich glaube, pro Jahr noch um die 5000 Frauen weltweit als Hexen getötet.
Ja, ja, genau.
Ganz furchtbar. Das heißt aber, wir können quasi jetzt als Fazit festhalten, also Problem, dass es so wenig Frauen gibt, die tätig sind in der Bierbrau-Szene, sag ich mal, ist eher dieses Rausdrängen von Frauen aus dem Beruf im Allgemeinen und in den Haushalt. Wie das alles vonstatten ging, haben wir zum Beispiel auch in unserer letzten Folge zu Tupperware ganz ausführlich besprochen. Aber die Frage, warum ist Bier jetzt ein Männergetränk? Irgendwie, das ist schwierig, was zu finden. Vielleicht ist es der herbe Geschmack. Ich habe aktuelle Umfragen gesehen, da haben 20% der Frauen gesagt, sie trinken zum Beispiel kein Bier, weil ihnen das zu viel Kalorien hat. Das fand ich irgendwie krass erschreckend, sich dabei so Gedanken darüber zu machen. Oder auch, und 27% hatten gesagt, sie trinken es nicht, weil sie Angst haben, von anderen Leuten verurteilt zu werden dafür, dass sie Bier trinken. Also anscheinend kommt da auch ein komisches Image mit. Es war in Großbritannien diese Umfrage. Mhm. Ja, also irgendwie schwierig. Vielleicht, falls ihr da noch irgendwie Einblicke habt, warum Bier jetzt unbedingt so ein männliches Getränk ist, dann schickt uns die gerne mal.
Ja, und wir denken uns das natürlich auch nicht aus. Also ich habe auch Zahlen hier vorliegen. Und es ist, also die Statistik sagt, dass Männer 6 bis 7 Mal so viel Bier trinken wie Frauen, zumindest in Deutschland. Also es ist nicht so, dass man denkt, ja, es hat irgendwie eher so ein männliches Geschmäckle, sondern es ist halt, es sind einfach die Zahlen, die das sagen. Und ich finde das wirklich merkwürdig, weil es ja auch so unterschiedliche Biersorten gibt. Und es ist ja nicht so, dass man sagt, Bier ist immer so bitter zum Beispiel oder Bier ist immer so whatever. Es gibt mittlerweile total viel glutenfreies Bier. Es gibt leichtes Bier, süßes Bier. Ich muss es euch ja nicht sagen. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch schon Lust bekommen auf Bier, by the way. Aber
vielleicht ein alkoholfreies Mal.
Ja, genau. Es gibt sogar alkoholfreies Bier und das würde ja mit reinziehen. Wenn man sagt, ja, ich trinke regelmäßig Bier, irgendwie vielleicht jeden zweiten Tag, aber halt alkoholfrei ist, das würde ja trotzdem Bier sein. So, naja, gut. Ich habe aber ganz interessante Zahlen auch noch zur Frauenquote in Brauereien. Und da, weil du vorhin ja auch schon über Craft Beer gesprochen hast, fand ich es ganz interessant zu sehen, dass im Vergleich in dieser Craft Beer Branche Frauen zwar unterrepräsentiert sind gegenüber Männern, aber viel besser repräsentiert als in anderen Bereichen. Also anscheinend ist das wirklich so ein, Phänomen, Craft Beer, wo irgendwie Frauen gerade so als Sommelier oder Sommelieuse oder wie auch immer Fuß fassen und irgendwie, es gibt ja auch so, wie heißt das denn? Ah, jetzt schon wieder Werbung, aber es gibt ja dieses Muschi-Craft. Das ist eine österreichische Brauerei und die machen auch Craft Beer, aber das ist halt so ein Flinterbier, übrigens sehr lecker, gibt es auch in alkoholfrei und in nicht alkoholfrei. Und das ist halt, ja, also die, das ist halt eine feministische Brauerei zum Beispiel. Also ich glaube, gerade wenn es so um neue, neuere, aufstrebendere Brauereien geht und Craft Beer, gibt es vielleicht dann doch mehr Flinter, die sich da irgendwie etablieren können. Aber von den leitenden Brauenden sind nur circa 5% weiblich. Also es ist sehr viel so im niederen Bereich. Ich habe auch so eine Doku gesehen im NDR. Da war zum Beispiel, da wurde halt gesagt, ja, hier Frauen im Brauereibetrieb. Und dann haben die halt alle Social Media gemacht. Was nicht bedeuten soll, dass Social Media scheiße ist. So, aber das ist für mich halt nicht der Brauereibetrieb.
Kannst du auch anderswo machen. Ja, genau. BVG machen.
So. Ja, ja, genau, so in der Art. Und ja, deswegen, also diese Ungleichverteilung, die man wahrscheinlich in allen möglichen anderen Bereichen hat, die ist da auch sehr evident. Also in wichtigen Braurollen sind halt nur sehr, sehr wenige Frauen. Und was CEOs und Vorstandsebene angeht, auch. Und ja, es dauert wahrscheinlich auch wieder eine Zeit, da so Fuß zu fassen.
Okay, das heißt, um jetzt nochmal festzuhalten, eigentlich der Credit-Diebstahl in unserer Folge ist, schuld ist mal wieder Kapitalismus eigentlich, ne? Also es gibt jetzt keinen bestimmten Geschichtsschreiber oder so, der gesagt hat, Bier ist Männersache. Also es gibt jetzt keinen direkten Übeltäter, es ist eher ein gesellschaftliches Problem in dem Sinne. Und Alkoholkonsum ist ja auch ein gesellschaftliches Problem. Was man vielleicht noch sagen kann, was noch auch wichtig ist, dass in der Forschung es einfach lange so war, dass halt von Männern geforscht wurde, wenn es jetzt zum Beispiel auch so um Archäologie oder Ethnologie oder sowas ging. Und man halt ja auch immer aus seiner eigenen Brille dann vielleicht Sachen interpretiert und deswegen oft diese männlichen Forscher lange gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass diese Arbeiten auch von Frauen gemacht werden konnten. Das ist auf jeden Fall so im Blick auf die Geschichte immer ein Dilemma. Genau, aber grundsätzlich ist es eigentlich ein gesellschaftliches Problem, dass Frauen das so aberkannt wird, dass die Bier brauen und Bier trinken können, obwohl eigentlich die Geschichte des Bieres eine fast rein weibliche ist für Jahrtausende.
Ja, das stimmt. Wobei es wahrscheinlich immer ein gesellschaftliches Problem ist, was dann sozusagen die einzelnen Individuen dazu bringt, so zu handeln, wie sie handeln. Also es ist ja immer quasi die Gesellschaft, die Druck auf jemanden ausübt, der dann was klaut oder was untergräbt oder ja, aber es ist trotzdem frustrierend und aber trotzdem auch interessant. Also ich muss sagen, ich habe so viele interessante Essays über so Forschungsstätten und eben Wissenschaftlerinnen, die versucht haben, Biere nachzubrauen oder diese alten Rezepte wieder auszugraben im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin über wirklich sehr viele coole Arbeiten gestoßen und wir werden die euch natürlich alle wie immer in die Infobox oder in die Shownotes packen. Das lohnt sich sehr, da mal reinzugucken.
Und damit ihr jetzt nicht ganz ohne einen Übeltäter, auf den ihr böse sein könnt, außer halt allgemeines Patriarchat, aus der Folge rausgeht, habe ich noch zwei kleine Credit-Diebstähle mitgebracht im Zusammenhang mit Bier. Und zwar das eine ist Thomas Jefferson. Sagt euch jetzt bestimmt was der Name, um das nochmal kurz einzuordnen. Einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika und der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Der ist auch in die Geschichte eingegangen als der Founding Homebrewer. Also nicht nur der Gründungsvater, sondern auch der gründende Hausbrauer. Und das ist absoluter Quatsch. Es heißt nämlich immer, nachdem er sich zur Ruhe gesetzt hat nach seiner Präsidentschaft, hat er nämlich schön sich eine Plantage gebaut. Also das war dann vor den Bürgerkriegen in den USA, wo noch im gesamten Land Sklaven gehalten wurden. Das aber nur ein Side-Note. Genau, und hat da angeblich dann selber sein Bier gebraut, weil man sieht auch in den Grundrissen, dass er extra ein Brauraum und einen Bierkeller mit hat bauen lassen. Aber es ist belegt, dass seine Frau Martha Jefferson seit 4 Jahrzehnten schon, also schon lange vorher, alle 2 Wochen Bier gebraut hat selber für die Familie. Also Thomas Jefferson ist nicht der Founding Home Brewer, sondern Martha Jefferson ist das. In die Geschichte eingegangen ist natürlich der berühmte Ehemann.
Okay, sehr gut, sehr gut. Ich finde es gut, dass du noch ein paar handliche Beispiele bringst, damit man was zum sich aufregen hat zum Schluss.
Genau, so gehen wir ja gerne mal aus der Folge raus. Das zweite Beispiel ist Susanna Oland. Das ist eine Frau, die 1818 in England geboren ist und 1862 zusammen mit ihrem Mann nach Kanada auswanderte. Beziehungsweise ihr Mann ging vor und arbeitete dort für die Eisenbahn. Und 3 Jahre später hatte dann Susanna und ihre 9 Kinder, die sie in der Zwischenzeit alle allein in England versorgt hat, nachgeholt. Und Susanna hatte schon zu Hause in England immer Bier gebraut und machte das auch in Kanada weiter und machte es da im Gartenschuppen quasi. Und weil ein Freund der Familie in Kanada es so lecker fand, das Bier schlug er vor, das einfach ja, in größeren Mengen zu produzieren und zu verkaufen. Und da der Job ihres Ehemanns bei der Eisenbahn noch gerade ausgelaufen war, haben sie das angefangen. Und deswegen, also Susanna, die da seit Jahrzehnten Bier braute, ne, hinten in ihrem Gartenschuppen, ihr Mann John gründet am 14.08.1867 ein Unternehmen, er als Geschäftsführer und seine 3 Söhne als Angestellte. Susanna taucht nirgendwo auf den Unterlagen zur Geschäftsgründung, obwohl sie die Braumeisterin ist. Benannt haben sie das Ganze nach ihrem Wohnort, die Turtle Grove Brewery. Und sie hatten innerhalb kürzester Zeit 9 Angestellte. Aber dann ein Schicksalsschlag, 3 Jahre später, 1870, stirbt John bei einem Reitunfall, also der Ehemann. Und Geschäftspartner von ihm kaufen dann seine Anteile. Also die gehen nicht an seine Ehefrau über, die immer noch die Braumeisterin dieses Unternehmens ist und eigentlich die Begründerin, sondern gehen im Besitz von anderen Männern über. Und das ist dann das Coole, Susanna erbt ein paar Jahre später, 7 Jahre später und kauft sich die Anteile dann zurück. Das heißt, dann ist sie das erste Mal, das ist 1877, 10 Jahre später ist sie endlich das erste Mal Besitzerin dieses Unternehmens, das sie eigentlich die ganze Zeit geschmissen hat. Und benannte es dann auch um in S. Oland Sons & Company, also geschlechtsneutral der Vorname abgekürzt, aber ihr Name taucht endlich auf. Sie bildete ihre Söhne dann selber zu Braumeistern aus und arbeitete bis zu ihrem Tod 1885 in der Brauerei und blieb bis 2011 die einzige weibliche Geschäftsführerin dieses Unternehmens, das es heute noch gibt, und zwar die mittlerweile Moosehead Brewery, ist die älteste unabhängig agierende Brauerei im Privatbesitz, die es in Kanada gibt. Also das Unternehmen gibt es heute noch. Susanna Oland hat sich selber dann irgendwann quasi ihre Genugtuung geschaffen, hat vorher aber immer versteckt hinten im Garten quasi gearbeitet, während ihr Mann und ihre Söhne ja, den ganzen Ruhm eingeheimst haben für ihr erfolgreiches Rezept.
No, my mother said, Cheryl, when you get older, I wish you'd hurry to get older so that you would settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. You know, it's like, I don't have to marry one.
Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt richtig Lust bekommen auf so ein schönes, kühles Bier.
Also so ein schönes Gösser alkoholfreies Radler, das sehe ich da auch für mich jetzt. Und man muss sagen, Bier trinken auch einfach wird hiermit dann jetzt zum feministischen Akt erklärt, oder? Das ist einfach eine Aneignung der Frauen-Menschheitsgeschichte.
Ja, ich denke auch. Also falls ihr jetzt anstoßen wollt, wünschen wir euch ein Prosit. Und Britt, vielen Dank für diese spannende Episode.
Ich danke dir.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet natürlich wie immer alle Infos in den Shownotes.
Genau, und ihr seid natürlich auch weiterhin eingeladen, uns Vorschläge für neue Folgen zum Beispiel per Mail zu schicken oder könnt uns auch gerne bei Insta einfach mal in die DMs reinsliden.
Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Prost und bis dann.
Bis dahin, ciao.
Das war Copycats. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet.
Und wenn ihr Feedback zu dieser Folge habt oder vielleicht selber einen Copycat-Fall kennt, über den wir im Podcast mal sprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail an copycatspodcast@hotmail.com.
Ciao und miau, bis zum nächsten Mal.